Bevor es losgeht, ein paar Hinweise. In diesem Podcast geht es um behinderte Menschen, insbesondere um Vorstellungen von körperbehinderten Menschen. Das sind Vorstellungen, die aus heutiger Sicht teils sehr überholt und diskriminierend sind. Die werden wir historisch einordnen, inklusive Eugenik bis hin zum Nationalsozialismus. Wir werden auch auf unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten schauen, insbesondere des Begriffs Krüppel bzw. Crip. Der wird oft vorkommen und der ist sehr vielschichtig. Nicht, wie es hier gleich am Anfang erscheinen könnte, vor allem negativ, sondern auch positiv und empowernd. Und jetzt geht's los. Das ist Der Entkrüppler. Die Behindertenbilder des Hans Würz. Ja, und wer hier zuhört, so wie du, könnte in den Sog geraten, in den Sog einer einmaligen Sammlung und einer höchst streitbaren Person. Ich bin Timo Grampes, bin Journalist und du bist vielleicht sogar gerade mitten in dieser Sammlung und siehst ein Bild oder eine Skulptur draus in einer Ausstellung im Berliner Humboldt Forum im März 2025. Dieser Podcast, der ist drumherum entstanden. Du kannst ihn hören, wenn du durch die Ausstellung läufst. Du kannst ihn aber auch ganz unabhängig davon hören und dabei was erfahren über die obskure Krüppeltypologie und Psychologie des Hans Würz, womit er Menschen kategorisiert hat. Von Goethe bis Goebbels war keiner vor ihm sicher. Andererseits werden wir aber auch über den Hans Würz sprechen, der progressive pädagogische Ideen hatte und der behinderten Menschen Empowerment-Räume geöffnet hat. Ja, und der eben leidenschaftlichst Bilder von behinderten Menschen gesammelt hat, zwischen 1911 und 1933, ursprünglich um die 5000 Bilder, dazu hunderte Plastiken und Bücher. Sprechen wir drüber und schauen uns ein paar Stücke aus der Berliner Ausstellung genauer an. Und natürlich sprechen wir auch drüber, wie Würz denken und seine Sammlungen einzuordnen sind in die Weimarer Zeit und die des Nationalsozialismus, auch verbunden mit der Frage, was jetzt, was heute aktuell dran sein kann. So, und damit jetzt mal zum zweiten Teil des Wir. Das ist Oliver Musenberg. Er ist Professor für Pädagogik bei geistiger Behinderung an der HU Berlin. Er leitet da auch das heilpädagogische Archiv, das Teile der Würz-Sammlung besitzt. Und er leitet ebenfalls dort das Projekt Images and Imagination of Impairment and Disability in the Hans Würz Collection. Und mit Würz und seiner Sammlung, da beschäftigt sich Oliver Musenberg seit Jahrzehnten. Und die Ausstellung im Humboldt Forum, die hat er auch noch mitverantwortet. Mehr Würz geht eigentlich nicht. Hallo.
Ja.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf im Institut für Rehabilitationswissenschaften der HU Berlin, wo ich aktuell noch als Masterstudierender in einem Musenberg-Seminar über Würz und seine Sammlung gesessen habe, woraus als Arbeitsleistung dieser Podcast entstanden ist, unabhängig, unentgeltlich und unbenotet. Das ist der Transparenzhinweis in eigener Sache. Und bevor wir jetzt Transparenz in das Leben des Hans Würz bringen, was ist an diesem Menschen und seiner Sammlung so fesselnd, dass es dafür gereicht hat, sich seit Jahrzehnten damit zu beschäftigen?
Also fesselnd an der Person fand ich seine gesamte Biografie. Also es geht nicht um eine Faszination für diese Person, sondern es geht um ein Interesse auch an der Geschichte oder an der Biografie dieser Person, mit deren Hilfe man auch ein Stück Geschichte der Heilpädagogik rekonstruieren kann. Und die Sammlung ist eben etwas völlig, würde ich sagen, Einzigartiges, was es selten so in Kombination gibt, gerade so mit der Pädagogik. Also dass da ein Pädagoge ist, ein Volksschullehrer, der so viel Bilder zusammengetragen hat.
Und diese Bilder, die werden wir uns natürlich noch angucken, aber ohne die Person Hans Würz, da gäbe es ja logischerweise nicht diese Sammlung. Deswegen schauen wir jetzt erstmal auf diesen Menschen. Und ihr findet mehr Infos und Literaturempfehlungen auch in unseren Shownotes, denn es steckt so viel drin in Würz Leben und Sammlung, das reicht jetzt über einen Podcast doch deutlich hinaus. Hans Würz, der ist geboren 1875, gestorben 1958, hat krasse Zeiten erlebt. Das Kaiserreich, den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, den NS-Staat, Haft, Emigration, dann die Rückkehr nach Deutschland. Ja, und seine Eltern, die sind gestorben, da war er noch ein Kind. Er ist auf der Insel Föhr aufgewachsen, bei der Familie seines Onkels. Und gegen den Willen dieser Familie ist er Volksschullehrer geworden, also Pädagoge. Warum wollte er das so sehr?
Das ist natürlich ein bisschen auch Spekulation. Also er selber beschreibt das auch als etwas, was so ein innerer Drang von ihm gewesen ist, vielleicht auch aufgrund seiner Kindheit. Ich glaube, er hatte immer schon großes Sendungsbewusstsein. Er ist auch in der Zeit, wo er dann die Ausbildung zum Volksschullehrer gemacht hat, über die Dörfer gezogen und hat versucht, die Bauern davon zu überzeugen, dass sie sich mal ordentliche Kunst ins Wohnzimmer hängen sollen und den Kitsch von den Wänden nehmen sollen. Er ist in Kneipen angeblich unterwegs gewesen, hat gegen den Alkohol gewettert und ähnliches. Also war dann auch so eine Zeit lang wohl so ein Guttempler-Mitglied. Also er war wohl immer schon jemand, der ja einfach ein großes Sendungsbewusstsein hatte, sich auch, wenn man so pathetisch könnte man sagen, sich so als Kulturbringer verstanden hat, der den Menschen etwas nahe bringt, was sie sich vielleicht so jetzt von selber nicht besorgen können. Und das war natürlich auch eine Möglichkeit, da aus seiner norddeutschen Heimat dann irgendwie da mal so rauszukommen und dann schließlich, was dann ja seine nächste Etappe war, in Hamburg zu landen.
Also eher so der missionarische Typ, wie es scheint.
Würde ich sehr sagen, ja.
Jetzt durfte ich lesen, er galt schon in seiner Lehrerausbildung als unangepasster Querdenker. Woran konnte man das merken?
Naja, er konnte zum Beispiel seine Ausbildung zum Volksschullehrer, diese Seminaristenzeit, nicht zu Ende führen, weil man ihm so Disziplinprobleme unterstellt hat und dann gesagt hat, das geht nicht. Er wurde sozusagen rausgeschmissen, konnte man sagen, und hatte dann angeblich, das sind natürlich auch immer so Selbstberichte, wo man auch immer gucken muss, wie viel Konstruktion da auch mit drin steckt, aber hat dann auch gesagt, dass er nur durch Beziehung dann an einem anderen Ort seine Seminaristentätigkeit fortsetzen konnte, um dann auch diesen Abschluss Volksschullehrer zu bekommen.
Jetzt hatte der Volksschullehrer und auch Querdenker Einstellung zu behinderten Menschen. Da klingt Querdenken aus heutiger Zeit vielleicht noch eher soft. Ich zitiere mal. Der Krüppel steht in innerer Spannung zu den Gesunden. Die unbefangene und unwillkürliche Art der Gemeinschaftsmenschen ist ihm oft peinlich. Er ist gemeinschaftskrank. So, und wird's geht von einer sogenannten Krüppelseele aus, was heißt, dass wer körperbehindert ist, quasi automatisch neidisch, missgünstig und oder willensschwach ist. Außerdem hat er sich 4 Kategorien für körperbehinderte Menschen ausgedacht. Menschen mit Größenanomalien sind für ihn Wuchskrüppel, Menschen mit Deformationen Misswuchskrüppel, Menschen mit Fehlhaltungen, die nennt er Andeutungskrüppel, und entstellte Menschen Hässlichkeitskrüppel. Das klingt ja schon sehr klar nach Eugenik, nach Erbgesundheitslehre, an die man ja auch im Kontext Nationalsozialismus denken kann, die aber ja schon vorher eine große Rolle gespielt hat, vorher präsent war im Deutschland der 1910er und 20er Jahre, wo wir jetzt ja auch erstmal noch sind. Was an Würzdenken ist denn zu dieser Zeit ziemlich verbreitet und was ist schon zu der Zeit umstritten?
Man muss, glaube ich, sagen, dass das, was Sie jetzt auch gerade zitiert haben, dass das schon sehr gut zu dem auch psychologischen Mainstream der 1920er Jahre gepasst hat. Also es ist nicht so randständig, wie uns das heute zu Recht erscheint. Also weil damals sowas wie Charakterkunde, Physiognomie, also dieses Schließen von der körperlichen Gestalt auf das Psychische, auf charakterliche Eigenschaften, was man eben heute unter Persönlichkeitspsychologie fassen würde, war damals durchaus Mainstream. Das ist mittlerweile komplett randständig und nicht mehr Teil des wissenschaftlichen Diskurses, könnte man sagen. Das war es damals aber. Und wenn man an so Sachen denkt wie Konstitutionstypenlehre von Ernst Kretschmer, wo es den Leptosomen-Körperbautypus gibt und den Pyknischen, und dann werden da irgendwie Zusammenhänge hergestellt zu psychischen Erkrankungen, zu Schizophrenie auf der einen Seite, zu Depression auf der anderen Seite. Das war damals durchaus wissenschaftlicher Mainstream. Würz hat natürlich das Ganze noch irgendwie getoppt, könnte man sagen. Zum einen dadurch, dass er selber überhaupt gar nicht geforscht hat. Also er hat sich das irgendwie so angeeignet, hat praktische Erfahrungen gemacht in der Arbeit im Oskar-Lene-Heim, in der Einrichtung, wo er gearbeitet hat. Er hat natürlich auch Dinge gelesen, hat aber selber nie geforscht und hat dann versucht, diese damals im Mainstream sich befindenden charakterkundlichen Ideen dann noch, ich würde mal sagen, so ein bisschen sehr stark ins geisteswissenschaftliche Feld zu bringen, dadurch, dass er gefragt hat, ist nicht das, was zum Beispiel in Märchen über Menschen mit Behinderung erzählt wird oder wie Menschen mit Behinderung in Märchen dargestellt werden, steckt da nicht irgendwo auch was Wahres drin? Inwieweit sagt der, in Anführungszeichen, Volksmund hier auch, spricht hier sozusagen große, die Zeiten überdauernde Wahrheiten aus. Das hat er zumindest so gemutmaßt und wollte dann ja auch seine Sammlung als ein Mittel verstanden wissen, um darüber weiter zu forschen. Also ob einem das nicht sozusagen stärker heranbringt an sowas wie die Psychologie im Zusammenhang mit körperlicher Abweichung als jetzt irgendwie das Messen von und das Statistik betreiben und so weiter.
Also Mainstream hieß eben damals völkisch und esoterisch unter anderem. Gab es dennoch Menschen, die gesagt haben, sag mal Hans, mach mal halblang, ist vielleicht nicht so fundiert, was du da von dir gibst. Gab es solche Kritik?
Ja, das gab's. Also es gab sowohl, ich würde mal sagen, so ab den 20er Jahren, auch im Oskar Leneheim, also in der Einrichtung, wo Würz tätig war, auch ein Psychologen, der dort tätig war und wo es dann auch eher um Fragen von Intelligenzmessung und solche Geschichten geht, die ja auch wiederum vielleicht irgendwie kritisch gerahmt werden können, aber was sozusagen dann fortschrittlicher war, der sich auch von dieser in Anführungszeichen Krüppelseelenkunde von Würz auch da so ein bisschen auf Distanz gegangen ist. Aber ansonsten waren es in erster Linie Menschen mit Körperbehinderung selbst, die darauf aufmerksam gemacht haben, schon in den 20er Jahren, dass das, was Würz schreibt und fordert, problematisch ist. Also einmal diese Unterstellung, Menschen mit Körperbehinderung hätten irgendwie in der Regel auch psychische Probleme. Also dass eine Abweichung im Körperlichen von der Norm auch eine Abweichung im Psychischen nach sich ziehe, das wurde sehr stark zu Recht natürlich kritisiert. Plus auch diese Auffassung, Menschen mit Körperbehinderung sollen auf jeden Fall am besten so eine pädagogische Totalüberwachung erfahren in einer, wenn man so will, totalen Institution, also in einer Einrichtung, wo möglichst alles nach einem bestimmten Plan abläuft und auch der Einfluss, den man auf die Insassen hat, ein möglichst totaler ist. Und weil Würz ja davon ausging, dass es angeblich so eine Tendenz zum Gemeinschaftskranksein gäbe bei Menschen mit körperlichen Behinderungen, sollte die Erziehung im Heim dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen sich zu selbstbewussten Individuen entwickeln, um dann gestärkt in die Gesellschaft entlassen werden zu können und nicht an der Gemeinschaft oder der Gesellschaft zu kranken quasi.
Wir gehen gleich noch aufs Oskar Leneheim ein bisschen genauer ein. Jetzt haben Sie gesagt, Kritik kam vor allen Dingen auch von körperbehinderten Menschen selbst. Ja. Die Würz ja als Krüppel bezeichnet hat. Aber wie sieht's denn eigentlich mit dem Krüppelbegriff aus zur damaligen Zeit? Wie wurde der auf Höhe der Zeit verstanden? Und hat Würz ihn auf Höhe der Zeit verstanden?
Also zum einen war der Begriff Krüppel auf jeden Fall noch anders im Umlauf und hatte andere Konnotationen als heute. Das kann man grundsätzlich so sagen. Es gab die Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge, es gab Krüppelheime, das waren die offiziellen Bezeichnungen für so Institutionen und Vereine. Es gab aber auch schon auf jeden Fall auch den abwertenden Charakter, der schwang da schon mit, weil ja auch die Etymologie sozusagen des Begriffs, also die Wortherkunft auch schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass das was irgendwie mit körperlich krumm zu sein, aber vielleicht auch irgendwie in der Seele und in der Psyche irgendwie krumm zu, zumindest wurde diese Verbindung schon lange vor Würz so hergestellt, zum Beispiel in Märchen oder sonst wo. Also der Begriff war so ein bisschen so vielleicht ähnlich wie heute manche Begriffe. Also er war im Mainstream gebraucht, aber er wurde auch schon stark kritisiert. Vor allen Dingen dann eben auch von Menschen, die als Krüppel bezeichnet wurden und die dann auch ja den Körperbehinderten Selbsthilfebund gegründet haben und dann eben auch den Begriff der Körperbehinderung favorisiert haben. Würz hat immer gesagt, das ist doch, man muss das einfach nur umdeuten. Der Krüppelbegriff, das soll ein Ehrenname sein für Leute, die sich unter widrigen Umständen einen Platz in der Gesellschaft erkämpfen und so weiter. Man soll diese Negativdeutung einfach umdeuten und den Krüppelbegriff, und er hat gesagt, das ist gerade gut, weil das dieses Krise und das ist Krachende und das würde so der Psyche irgendwie besonders irgendwie entsprechen vom Menschen mit Körperbehinderung, was natürlich auch alles grober Unfug ist, aber so hat er das halt begründet.
Wir kommen auf diesen Begriff auch noch zurück später und auf aktuellere Ausdeutungsmöglichkeiten von Cripp bzw. Krüppel. Schauen wir erstmal noch auf diese Zeit von ihm ein bisschen genauer im Oskar-Helene-Heim. Also da ist Wirtz pädagogischer Leiter gewesen und das Oskar-Helene-Heim, das gab es von 1905 bis ins Jahr 2000 und zur Wirtz-Zeit war es eine Modellanstalt der Krüppelfürsorge und jetzt klingt Krüppelfürsorge vielleicht fürsorglicher, als es damals gemeint war, denn bedeutet hat es allgemein körperbehinderte Menschen erwerbsfähig zu machen erstmal und eben auch nur die, denn im Oskar-Helene-Heim da war überhaupt kein Platz für schwer mehrfach oder kognitiv behinderte Menschen. Die wurden einfach nicht aufgenommen. Und das hatte seinen Grund, denn für Wirtz sind diese Menschen, Zitat, die sittlich unmündig bleibenden, schwachsinnigen Gebrechlichen. Und die, das ist jetzt sein Gedanke, die kann man nicht entkrüppeln. Entkrüppelung. Was genau hat das jetzt für Wirtz bedeutet?
Ja, das ist irgendwie ein merkwürdiger Begriff, der aber so, glaube ich, auch so eine Zwiespältigkeit oder so eine Ambivalenz ganz gut auf den Punkt bringt. Also er hat sich darunter vorgestellt, Menschen, die er als Krüppel bezeichnet hat, sind durch pädagogische Einwirkung und vor allen Dingen auch durch Arbeit entkrüppelbar, indem sie sozusagen erwerbsfähig gemacht werden. Und dann diesem Slogan entsprechend vom Almosenempfänger zum Steuerzahler. Also das war das große Ziel. Das war sozusagen Entkrüppelung im Sinne von, also körperliche Entkrüppelung, aber eben auch im psychischen Sinne, dass die Person gar nicht erst eine in Anführungszeichen Krüppelseele entwickeln, weil sie eben durch Arbeit, durch Teilhabe gestärkte Persönlichkeiten werden, die diese von Wirtz unterstellten Probleme dann gar nicht erst entwickeln.
Aber ich dachte, die Seele wäre schon da.
Bei Wirtz oder generell für Wirtz oder generell.
Wenn ich dachte, diese Krüppelseele wäre quasi automatisch da und das wäre dann der Versuch der Austreibung.
Nein, so sieht er das nicht. Da würde man jetzt Wirtz Unrecht tun. Ich würde sagen, er ging davon aus, dass sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit entwickelt, wenn nicht irgendwie eine krüppelpädagogisch geschulte Person einwirkt, am besten in einem Krüppelheim.
Und wie sollte dieses Einwirken funktionieren? Wie hat das funktioniert im Oskar-Helene-Heim?
Das Einwirken hat er sich so vorgestellt, dass es eine Pädagogik sein sollte, die vor allen Dingen etwas mit Gemeinschaft zu tun hat, also wo man in einer Gemeinschaft aufgehoben ist, wo man angstfrei, ohne gehänselt zu werden, das ist immer auch so ein großes Thema gewesen, also ohne gehänselt zu werden, aber auch ohne Neid auf die nicht behinderten Geschwister oder Personen, sich zu einer selbstbewussten Persönlichkeit entwickeln zu können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch Erfahrungen zu sammeln, im Sinne von Selbstwirksamkeit sozusagen, ich kann tätig sein, ich kann einen Beruf erlernen und so weiter. Aber eben alles natürlich immer mit dem negativen mindestens Beigeschmack, das für einen bestimmten Personenkreis nicht zu fordern. Gerade fiel der Begriff des Schwachsinns, das ist wiederum auch ein Begriff, der in der damaligen Zeit ein Fachbegriff war, der noch nicht den Geschmack von heute hatte. Und dann ging es darum sozusagen, diese Person abzugrenzen, auszugrenzen, zu sagen, für die sind wir nicht zuständig, weil die können wir nicht erwerbsfähig machen. Das ist ein grundlegendes Problem und natürlich ist auch ansonsten ein grundlegendes Problem zu sagen, es geht immer um Erwerbsfähigkeit und man wird sozusagen zum vollwertigen Menschen erst dadurch, dass man einer Erwerbsfähigkeit nachgeht und wen man dazu nicht schulen und trainieren kann, der ja muss halt dann eben mit einem anderen pädagogischen oder vielleicht auch gar nicht pädagogischen Angebot irgendwie zurande kommen.
Wir haben ja im Seminar einen Film geguckt über die angeblich pädagogisch trainierbaren, ein Stummfilm mit Bildern aus dem Oskar-Helene-Heim. Und ich muss sagen, dieser Film, der wirkte für mich wie die beste Werbung der Welt eigentlich, ja, weil der zeigte Kinder und Jugendliche, die kommen von zu Hause, wo sie vernachlässigt sind, vereinsamt, verwahrlost, dann kommen sie da rein als gebrochene Menschen, machen physiotherapeutische Spezialübungen, liegen unter einer Höhensonne, turnen am Reck und gehen fröhlich empowered wieder raus. Aber eine ganz andere Seite, die beschreibt der Publizist Udo Sirk, der schreibt, es sei bekannt, dass Wirtz Lebensläufe von Zöglingen erfunden und veröffentlicht habe, um sein nach eigener Einschätzung segensreiches Wirken zu unterstreichen. Was ist denn unterm Strich das Segensreiche am Wirken des Hans Wirths, wenn man vielleicht das noch Erfundene abzieht?
Also er ist ja jetzt nicht irgendwie ein totales Alleinstellungsmerkmal. Also es gab ja auch andere Einrichtungen für Menschen mit Körperbehinderung, sogenannte Krüppelheime, die sich dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts und dann weiter entwickelt haben. Er war derjenige, der das ja biografische Glück hatte, sich so im Zentrum dieser damaligen Krüppelfürsorge zu bewegen. Am Oskar-Lienheim in Berlin war auch die Geschäftsstelle Deutschen Vereinigung für Krüppelfürsorge. Dort wird diese Zeitschrift für Krüppelfürsorge rausgegeben. Der konnte da sehr viel Einfluss nehmen, weil er dort relativ einfach auch Artikel publizieren konnte.
Das ist segensreich für sich selbst, aber was ist segensreich für andere?
Naja, also was man vielleicht sagen kann, dass er jemand war, der versucht hat, und das zeigt sich auch in seinen persönlichen Kontakten, damalige reformpädagogische Strömungen, die es gab, zum Beispiel sowas wie Arbeitsschulbewegung, Landerziehungsheimbewegung, Kunsterziehungsbewegung, solche reformpädagogische Strömungen, die damals überall sozusagen in der Luft waren, die aufzugreifen und auch für die Erziehung und für die Pädagogik in dieser Einrichtung fruchtbar zu machen. Und das ist ihm, glaube ich, zum Teil auch gelungen. Also es gibt ja wenig Berichte von Menschen, also zumindest kenne ich wenige oder so gut wie keine, die dort selber waren. Ich habe allerdings über Zufall eine alte Dame kennengelernt in einem Berliner Altenheim, die als Kind im Oskar-Lienheim war und die, ohne dass ich ihr das vorher in den Mund gelegt hätte, mit völlig also Begeisterung und in buntesten Farben ausgemalt hat, wie schön es war von der Klinik in Buch, wo sie vorher war, wegen einer Hüfttuberkulose ins Oskar-Lienheim zu kommen, wo sie immer nach draußen gefahren worden sind, auf diese Sonnenterrassen, wo sie, wenn es irgendwie ging, im Wald waren, wo ihr die Schwestern bunte Schleifchen ins Haar gemacht haben, wo nach der Operation ihr Lieblingsessen gekocht wurde und wo sie eine Wärme und Herzlichkeit erfahren hat, dass die in glühendsten, also wirklich in absoluter Begeisterung davon erzählt hat. Das ist jetzt eine Person, die das erzählt hat. Aber es ist zumindest ein Hinweis vielleicht darauf, dass das, was die sehr professionelle Propagandamaschinerie der Deutschen Vereinigung für Krüppelfürsorge alles so publiziert hat, unter anderem diesen Film, dass es nicht alles komplett an den Haaren herbeigezogen war. Also dass es durchaus auch ein echtes Bemühen darum gab, so eine Atmosphäre zu schaffen. Gleichzeitig findet man dann aber auch, wie zum Beispiel auch in dem Film, eher so preußischen Drill, den man dann das bei so Sportübungen sieht. Man findet dort aber auch, weil es gerade darum ging, dass Menschen mit geistiger Behinderung dort nicht waren, was Wirths auch immer schreibt, dass die Einrichtung dafür nicht zuständig ist. In dem Film sieht man plötzlich auch ein paar Kinder, die dann auch sozusagen untertitelt sind mit Klasse für zurückgebliebene Kinder, wo auch Kinder mit Down-Syndrom zum Beispiel dabei sind, was für mich auch eine Überraschung war, dass es das anscheinend gab. Vielleicht war das aber auch nur Teil der Inszenierung, das weiß ich nicht.
Wir haben bisher mitgenommen, es gibt Gedanken von Wirths, die sind anschlussfähig bis hin zur Eugenik, die ja auch im Nationalsozialismus eine große Rolle spielte. Wirths war aber alles andere als Nationalsozialist. Er war Sozialdemokrat und aus Sicht der Nationalsozialisten war er ein, Zitat, Judenknecht. Er ist nach der Machtergreifung der Nazis schnell im Gefängnis gelandet und danach erstmal in die damalige Tschechoslowakei emigriert, und zwar mit seiner Sammlung. Deshalb sind große Teile seiner Sammlung heute noch in Prag und nur Teile eben in Berlin. Da ist er nach Kriegsende hin zurückgekehrt. Wir sprechen jetzt über die Sammlung und als ich zum ersten Mal Bilder und Plastiken mit jetzt fast ausschließlich sichtbar behinderten, körperbehinderten Menschen gesehen habe in dieser Zahl, dachte ich, das wirkt ja fast schon fetischisierend. Also vielleicht erstmal, warum? Warum hat er all das gesammelt?
Also zum einen, das war einfach sein Thema. Also das war sein professionelles Interesse, könnte man sagen. Er hat in dieser Einrichtung gearbeitet. Es ging immer um Menschen mit Körperbehinderung. Dass er da jetzt ja so fast so ein Fetisch irgendwie entwickelt hat oder zumindest eine extreme Sammelleidenschaft. Das ist jetzt nicht unbedingt zwingend so, dass man das, glaube ich, so entwickelt wie er. Also das findet man in seinen Artikeln und so weiter, dass er an der einen oder anderen Stelle schreibt, warum er das eigentlich gemacht hat. Also ein Punkt, den er immer hervorhebt, war, er möchte Material zusammentragen, was angeblich völlig unbefangen gesammelt sei, sodass andere mit diesem Material arbeiten können, Historiker, Theologen, Literaturwissenschaftler, um sich mit sozusagen, er nennt das, glaube ich, den Krüppelproblemen der Menschheit zu beschäftigen. Also einfach sozusagen Daten zu generieren, auch für andere. Dann hatte das aber auch immer eine pädagogische Perspektive. Er hat ja auch im Oskar-Leneheim an die Wände zum Beispiel Porträts von sogenannten sieghaften Lebenskämpfern gehängt. Also Personen, zum Beispiel Berühmtheiten, die er in seine Listen berühmter Krüppel einsortiert hat, wo dann auch Kinder und Jugendliche in der Einrichtung sich ein Beispiel da nehmen konnten oder sollten und eben diese Erkenntnis entwickeln sollten, eine Körperbehinderung heißt nicht, dass ich nicht alles machen kann. Das war ihm irgendwie wichtig und ich würde sagen, das sind die beiden Wesentlichen. Also dieses Daten zu sammeln, also Bilder zu sammeln, die dann im weitesten Sinne so einen, ja, könnte man vielleicht sagen, so einen kulturwissenschaftlichen Blick auf Behinderung möglich machen. Und auf der anderen Seite aber eben auch, um gerade Menschen mit Körperbehinderung zu zeigen, was alles so geht, könnte man sagen.
Würz hat diese Sammlung 1932 im Oskar-Helene-Heim groß präsentiert und quasi das Ausstellungsbuch dazu, das heißt Zerbrecht die Krücken. Und darin hat Würz ja auch diese Liste sogenannter berühmter Krüppel untergebracht, die Sie gerade schon angesprochen haben. Da steht unter anderem auch drin, Goebbels, Dr. Josef, Parteipolitiker, Führer der Nationalsozialisten, Klumpfuß, Gegenwart. Was wohl nicht so gut angekommen ist bei den Nationalsozialisten. Auf jeden Fall taucht dieser Goebbels jetzt wieder auf in Exponaten aus der 2025er Ausstellung im Humboldt-Forum, die wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Also Sie haben da was rausgesucht. Und zwar haben wir jetzt erstmal eine Goebbels-Karikatur. Was sehen wir da?
Da sehen wir eben Josef Goebbels, also der sich sozusagen einem viel größer dargestellten und viel kräftiger und breiter dargestellten Hitler wahrscheinlich gegenüber sieht oder zumindest oder einem SA-Mann, aber mit diesem typischen Hitlerbart. Und das Bild ist überschrieben, an dem ganzen Misserfolg sind bloß Sie schuld mit Ihrem jüdischen Ponym. Und das soll so viel bedeuten, mit dem Ponym, also mit ihrem Erscheinungsbild, mit der Art und Weise, wie sie so rüberkommen, mit ihrem Ausdruck. Weshalb Würz diese Karikatur wohl auch mit in seine Sammlung genommen hat, weil man eben den Klumpfuß von Goebbels gut erkennen kann auf der Karikatur. Die ist erschienen in einer linken Zeitschrift, Die Ente, im Jahr 1932. Dieses Bild ist nachweislich Bestandteil seiner Sammlung. Also wir wissen nicht, ob er das damals 1932 auch ausgestellt hat in der Ausstellung in Berlin. Das ist nicht bekannt. Aber es findet sich eben in Prag in einem der Archive als klassisches Bestandteil mit altem, vergilbtem Passepartout drumherum. Und Goebbels findet sich zweimal, wie gesagt, wieder in dieser Liste berühmter körperbehinderter Personen, was nicht besonders auf Gegenliebe gestoßen ist. Also der Sohn von Würz, den ich vor ungefähr 25 Jahren noch hochbetagt interviewen konnte, war als Kind bei der Ausstellungseröffnung 1932 und konnte sich daran erinnern, dass dort SA-Leute rumgelaufen sind und rumgepöbelt haben.
Und das ganze Jahr, ein Jahr vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, darf man nicht vergessen den Kontext. Jetzt geht's in einen anderen Kontext. Da sehen wir ein Bild, das hängt eigentlich im Louvre. Und zwar das Original im Louvre, denke ich, und jetzt eine Kopie in der Ausstellung. Ich vermute, das ist die Reihenfolge.
Ja, genau. Das ist ja auch spannend bei so einem Projekt, wenn man so eine Sammlung rekonstruiert und die auch größtenteils wiederfindet, wenn man dann auch noch so ein paar Original-Ölgemälde findet. Weil Würz hat ja in erster Linie gesammelt, indem er einfach aus Zeitschriften und aus Büchern was rausgeschnitten hat. Er hat aber auch ein paar Original-Ölgemälde. Und dieses Bild, was wir jetzt hier gerade uns anschauen, nach dem Vorbild von Die Krüppel oder Die Bettler von Peter Bruegel dem Älteren, was im Louvre hängt, das ist tatsächlich auch noch im Original vorhanden. Leider wohl kein Original-Bruegel-Bild, sondern eine Kopie beziehungsweise eine in Anlehnung an Bruegel angefertigtes Ölgemälde, wahrscheinlich so aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Ich sehe vier Menschen, die teilweise keine Beine mehr haben, sondern eben Stelzen statt Beine. Und die Gesichter sehen doch auch sehr maskenhaft ungewöhnlich aus.
Also einmal ist es ja für Bruegel durchaus nicht untypisch, dass Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen sich auf seinen Bildern wiederfinden. Er hat ja auch viel so Bilder gemalt, fast so Wimmelbild-ähnlich rüberkommen, mit ganz viel, wo ganz viel passiert, auf so einem Marktplatz oder so. Also Menschen mit Behinderungen sind bei ihm ein relativ selbstverständlicher Bestandteil seiner Bilder. Und hier ist jetzt so eine Gruppe von Menschen mit Behinderung fokussiert, die genau größtenteils fehlende, also Unterschenkel haben und dann mit Holzprothesen ausgerüstet sind und sich hier irgendwie versammelt haben und jetzt vielleicht wieder auseinandergehen. So ganz genau weiß man das natürlich nicht. Die Kunstgeschichte, und darauf hat der gerade von Ihnen schon erwähnte Udo Sirk aufmerksam gemacht, sieht hier in der Regel eine irgendwie bemitleidenswerte Gruppe von Bettlern, von Narren, weil die Kappen, die getragen werden und so weiter.
Das sind Kappen.
Genau, das kann durchaus.
Also und Clownsnasen fast schon, so sieht das aus. Die Nasen sind keine Nasen, sondern das sieht ein bisschen clownesk aus, als hätte man den.
Ja, das sind aber, glaube ich, jetzt keine künstlichen Nasen oder Pappnasen oder so etwas. Das hätte ich jetzt zumindest in dem Gemälde noch nicht so erkannt. Aber auch diese Fuchsschwänze, die teilweise die Menschen an ihren Kleidern tragen und auch die Hüte und Kopfbedeckung, das deutet so zum einen auf Betteln, aber vielleicht eben auch auf Narren hin, aber das ist gar nicht so gesichert. Und was interessant ist, dass aber immer diese Gruppe von Menschen, die hier dargestellt ist, also sehr negativ konnotiert wird in der Kunstgeschichte. Da ist dann immer die Rede von einer bemitleidenswerten Gruppe von irgendwie körperlich Entstellten und so weiter. Und da ist es ganz interessant, vielleicht darf ich da mal kurz Udo Sirk zitieren, der schreibt: Daher sei Bruegels Bild als eine Art Totentanz zu betrachten. Vor dem Tod, der alle Stände dahinrafft, sind alle Menschen nur Krüppel und Bettler und dem Bösen zum Opfer gefallen. Und er schreibt dann weiter: Die Deutungen sind in ihrer Symbolik für die Bettler nicht schmeichelhaft. Auch reflektierende Ansätze zur Kunst und Ästhetik sehen in Bruegels Bettlern nur Krüppel, die in ihrer eigenen kleinen Welt leben, die ebenso traurig wie komisch ist. Es ist verblüffend, warum anscheinend niemand auf die Idee gekommen ist, in dem Gemälde eine Gruppe Krüppel zu erkennen, die sich gemeinsam auf ihr Tageswerk vorbereitet und darüber verständigt haben, wer in welcher Richtung loszieht. Immerhin tauchen bei Bruegel dem Älteren in seinen Gemälden zum bäuerlichen Leben immer wieder Figuren auf, die heute als behindert gelten würden, ein Indiz dafür, dass sie in dieser Gesellschaft präsent waren. Die Betrachter der Gegenwart interpretieren, was sie denken, nicht was sie sehen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es auch nochmal so ein bisschen zeigt, wie man sich vielleicht auch mit Bildern beschäftigen kann, ohne schon immer die kunsthistorisch plattgetretenen Schneisen entlang zu laufen, sondern auch mal gucken kann, wie kann man das, wenn man sich sozusagen versucht, von kunstgeschichtlichen Interpretationen erstmal so zu entfremden, obwohl man sie kennt, sie vielleicht erstmal auszuklammern und mal zu gucken, wie könnte man denn dieses Bild beschreiben, wie könnte man die Gesichtsausdrücke beschreiben und so weiter. Und das haben wir in unserem Projekt festgestellt, da kommt man manchmal zu ganz anderen Interpretationen als die, die schon vorliegen.
Es ist ja nun grundsätzlich sehr unterschiedlich. Das eine war eine Karikatur, sehr plakativ, ohne so viel zwischen den Zeilen lesen zu müssen. Hier hat man ein Bild, das große Kunst ist und sehr deutungsoffen ist. Und wir gucken mal noch auf ein drittes Bild. Eigentlich ist es ja eine Plastik. Also es ist ein Foto von einer Plastik, der Stelzfuß.
Genau, das ist eine Plastik von Lotte Prechner, die vor allen Dingen in den 20er Jahren auch sehr aktiv war, die wohl auch aufgrund von Erfahrungen des Ersten Weltkriegs sich viel auch so mit Elend, vor allen Dingen mit sozialen Problemen beschäftigt hat und unter anderem eben diese Statuette der Stelzfuß gefertigt hat, die hier als Foto vorliegt, als Foto wahrscheinlich von einem Guss. Das Original haben wir tatsächlich durch einen großen Zufall gefunden, und zwar in Belgien, wo Prechner wohl auch länger tätig war. Und da sieht man, dass es eine Holzstatuette ist aus Eichenholz. Und das Bild, was in der Würz-Sammlung sich befindet, ist sozusagen die Fotografie eines späteren Gusses, also einer Replik. Und man erkennt hier eine männliche Person höchstwahrscheinlich mit einer Krücke und einem amputierten oder zumindest fehlenden Unterschenkel. Und die Mütze, die die Person auf dem Kopf trägt, und die Kleidung deutet so ein bisschen hin, dass hier ein Arbeiter dargestellt werden soll. es ist durchaus möglich, dass das hier eine Person sein soll, die vielleicht als Kriegsversehrte, so eine kriegsversehrte Person irgendwie einzuschätzen ist, könnte aber auch natürlich ganz andere Gründe haben. Und Würz, das fanden wir spannend, haben wir in so einem Ausstellungskatalog irgendwo gefunden, soll angeblich diese Frau Prechner, also die Künstlerin, beauftragt haben, diese Statuette anzufertigen. Das war für uns interessant, weil wir nicht wussten und bislang nicht darüber nachgedacht hatten, dass er vielleicht nicht nur einfach Sachen gesammelt hat, die irgendwo schon existieren, sondern vielleicht auch Künstler beauftragt hat, solche Kunstwerke zu schaffen. Das hat sich jetzt aber erstmal als Irrtum rausgestellt. Dafür gibt es jetzt keine hinreichenden Belege.
Was ist die gemeinsame Klammer zwischen diesen drei Exponaten? Also inwiefern sind die repräsentativ für die Sammlung?
Ich glaube, sie repräsentieren Unterschiedliches. Also die letztgenannte Statuette von Prechner, diese Arbeiterfigur sozusagen, das ist auf jeden Fall ein Thema, was Würz fasziniert hat, fast schon hin bis zu einer Form von Fetischisierung, nämlich Arbeit darzustellen oder eben auch die segensreichen Effekte von Arbeit für Menschen mit Behinderung. Was er seltener dargestellt hat, sind die vielleicht nicht so segensreichen Effekte, zum Beispiel körperliche Verletzungen durch Arbeit, Verlust von Gliedmaßen durch Arbeit. Solche Bilder gab es auch in der Zeit, die sind aber in der Sammlung nicht repräsentiert. Die hat er entweder nicht gekannt oder hat sie bewusst nicht gesammelt. Also das Thema Arbeit ist auf jeden Fall sehr stark repräsentiert in der Sammlung. Und jetzt, wenn es um Goebbels geht, das geht dann eher vielleicht so in diese psychologische Richtung, weil er ja auch davon ausging, dass dieses Krakelertum von Goebbels, dieses Rumgeschreie und so weiter, dass das irgendwie so eine Form von Überkompensation seines körperlichen Mangels sei. Also so ein bisschen, wie das auch Alfred Adler früher in seiner Individualpsychologie dargestellt hat, wo auch immer Kaiser Wilhelm als Beispiel genommen wurde. Auf jeden Fall hatte er einen verkürzten Arm, Kaiser Wilhelm II., dass er das kompensiert hat durch so ein preußisches, herrisches Auftreten. Das taucht eben bei Würz öfter in seinen Schriften auf und von daher passt das von daher da ganz gut zu. Aber wenn Sie fragen nach der Verbindung, überall ist irgendwie im weitesten Sinne Behinderung, Beeinträchtigung dargestellt, aber die Verbindungslinie ist jetzt nicht ein gemeinsames Thema.
Also kontextlos sehe ich einen Menschen, der wirklich alles präsentiert, was ihm irgendwie in die Hände gefallen ist und wild gesammelt hat, und die tiefere Schicht dahinter wäre einerseits der Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsstruktur und Behinderung und auf der anderen Seite diese, ich formuliere es mal gelinde, Lust am Thema Arbeit, aber auch der Transformation körperbehinderter Menschen durch Arbeit in diese Möglichkeit. Also das wäre das große, große Thema, was die Ausstellung dann eher begleitend abbilden kann als durch die Exponate selbst vermutlich.
Ja, also beim Thema Arbeit, das lässt sich durch die Exponate selbst vielleicht sogar ganz gut auch darstellen, weil einfach es viele Bilder gibt, wo Menschen mit Behinderungen zum Beispiel gezeigt werden, wie sie an bestimmten Maschinen tätig sind. Andere Schwerpunkte in der Ausstellung, wenn es zum Beispiel um die Repräsentation von Frauen geht in den Bildern, dann ist das etwas, was man schon eher suchen muss. Also Frauen sind definitiv unterrepräsentiert. In der Sammlung auch die ganze Frage People of Color, schwarze Menschen, ist etwas, wo wir uns auch mit beschäftigt haben, wo man auch etwas zu findet in der Sammlung, aber was auch völlig unterrepräsentiert ist, also wo man natürlich auch nochmal sieht, er hat relativ wahllos gesammelt, aber trotzdem, zum einen konnte er natürlich auch nur das sammeln, was in Bildern repräsentiert ist, und zum anderen ist es auch irgendwie natürlich auch ein durch ihn kuratierter Körper von Bildern, den er zusammengestellt hat. Deswegen kann man diese Ausstellung oder diese Sammlung auch nicht zeigen, finde ich, ohne sie irgendwie in Beziehung zu setzen zur Würz, zu dessen Intention, die man heute eben sehr kritisch sehen muss.
Wir setzen jetzt in Beziehung zu aktuelleren Deutungen und Verständnisweisen des Krüppel- bzw. Crip-Begriffs noch. Wir spulen ein bisschen vor. In den USA, vor allem der 1960er und 70er Jahre, ist Behinderung politisch geworden durch Crip-Camps für Jugendliche, also Krüppel-Camps. Das ist die Selbstbezeichnung. Da haben sich behinderte Menschen getroffen, empowert, wollten Diskriminierung überwinden, haben Behindertenrechtsbewegungen angestoßen, möglich gemacht. Und da ging es eben auch darum, gängige Vorstellungen von Behinderungen in Frage zu stellen. Das ist doch was ganz anderes als das, was Würz gemacht hat. Also sprich, da ist Krüppel doch wirklich empowernd und auch machtkritisch, was bei Würz ja nicht vorgesehen war. Also Machtkritik und Widerspruch.
Ja, kann man, glaube ich, leider so sagen. Also genau dieser Krüpp-Begriff, das wäre eher eine emanzipatorische Selbstetikettierung, was Würz ja gar nicht machen konnte, weil er eben nicht aus der Position der Menschen mit Körperbehinderung gesprochen hat. Das, was in dem Crip-Begriff vielleicht drinsteckt, auch an Kritik an der Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel, das ist eher etwas, was korrespondiert, würde ich sagen, mit den Selbsthilfegruppen um Otto Perl, Marie Gruhl und anderen in den 1920er Jahren, die eben Würz ja auch zu Recht damals schon massiv kritisiert haben, was Würz aber durchaus nicht so gerne hören wollte. Von daher ist es tatsächlich etwas ganz anderes, was sich unter diesem Crip-Begriff artikuliert. Würz ging davon aus, dass er und die Profis in der Körperbehindertenfürsorge diejenigen wissen, wie es geht. Und dass es auch irgendwie ganz nett ist, wenn sich mal Betroffene selber oder Menschen mit Körperbehinderung selbst da irgendwie zu äußern. Aber da muss auch wieder gut sein. So versuche ich das mal ein bisschen flapsig zusammenzufassen. Also eine sehr paternalistische Haltung, selbst am besten zu wissen, was gut ist für diese Personengruppe. Das ist etwas natürlich, wo sich generell pädagogische Disziplinen mit auseinandersetzen müssen. Wenn es irgendwie auch so um Fürsorglichkeit geht, die auch im Negativen immer so ins Übergriffige und Paternalistische gehen kann. Aber ich würde sagen, das, was unter Crip und was da an Emanzipatorischem drinsteckt und an Kritik an bestimmten Konzepten, das ist etwas, was man nicht mit Würz, da kann man keine Linie herstellen oder so. Also man kann auch nicht sagen, Würz war schon irgendwie sowas wie ein Wegweiser oder Vordenker einer Crip Theory oder einer Krüppelbewegung, war eher das Gegenteil davon, würde ich mal sagen.
Und da könnte man ja auch mit dem Krüppeltribunal anschließen, also 1981 in Dortmund im Internationalen Jahr der Behinderten, da sind um die 400 Mitglieder der bundesweiten Krüppelbewegung zusammengekommen. Die wollten eben nicht hinnehmen, dass Politik und Institutionen weiter ständig über sie bestimmen, über behinderte Menschen entscheiden, ohne sie einzubeziehen. Und dieses legendäre Motto von dem Tribunal, das ist heute noch ziemlich bekannt, nichts über uns ohne uns. Das ist jetzt auch Anti-Wirz, ne?
Ja, also dieses Nothing About Us Without Us als Motto, das ist natürlich für die emanzipatorische Behindertenbewegung ganz wesentlich und zentral. Ich meine, wir sitzen hier im Institut für Rehabilitationswissenschaften, wo es irgendwie um sowas wie Sonderpädagogik oder Heilpädagogik oder wie man es immer auch nennen möchte geht, wo wir auch nicht primär Menschen mit Behinderungen studieren, wo man natürlich immer auch diese kritische Perspektive mit reinholen muss. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch irgendwie schräg zu sagen, man darf nur irgendwie als Lehrer Kinder mit Behinderung unterrichten, wenn man selber eine Behinderung hat. Soweit sollte man vielleicht nicht gehen. Im Oskar-Lenaheim waren tatsächlich viele Lehrer selbst auch behindert, wie man zum Beispiel auch in diesem Film sehen kann aus den 1920er Jahren.
Naja, das heißt ja aber auch, dass heutzutage Pädagogik da schon anknüpfen kann und sich, also und aware sein kann mit Blick darauf, die sprechen zu lassen, die es betrifft und sich nicht als Institution auf sie zu setzen zum Beispiel. Also insofern vielleicht liefert Würz da dringende Anhaltspunkte, die auch heute noch aktuell sein können.
Ja, genau, das auf alle Fälle. Also dafür liefert er Anhaltspunkte. Was er sehr stark macht, man soll sich selber empowern und selbst sehen, dass man einen Job bekommt, dass man arbeitsfähig wird und so weiter. Beziehungsweise mit Unterstützung von Pädagogen soll man das selber tun und ist dann auch dafür verantwortlich. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann ist man dann irgendwie, weiß ich nicht, zu schwer behindert oder hat es irgendwie an der entsprechenden Motivation mangeln lassen. Das ist ja etwas, was auch heute noch sich kritisch angeguckt werden kann, wenn man über Kompetenzförderung und so weiter spricht. Da geht es ja auch oft darum, auch so in pädagogischen Schriften sieht man das auch oft oder in Schriften der Kultusministerkonferenz, eine aktive Lebensbewältigung, möglichst viel Selbstbestimmung und so weiter, was sich irgendwie erstmal gut liest und was auch irgendwie eigentlich wichtig und richtig ist. Wenn es aber irgendwie zum pädagogischen Programm erklärt wird, die Selbstbestimmung oder auch Empowerment, dann bricht ihr vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die kritische Spitze ab.
Wir haben euch noch einen Text in die Shownotes gestellt. Danke an dieser Stelle an Rebecca Maskus für den Hinweis auf Queering the Crip oder Cripping the Queer aus dem Jahr 2003. Da ist eine wichtige Message. Der Krüppelbegriff ist sehr fließend und wandelbar. Überhaupt bezieht er sich nicht nur auf körperbehinderte Menschen, sondern ja, also überhaupt auf behinderte Menschen. Und das fand ich da einen wichtigen Hinweis. Er wird von denjenigen beansprucht, die ihn nicht definiert haben. Also das heißt, der moderne Crip-Begriff hat sich sehr von dem verabschiedet, worüber wir gesprochen haben mit Blick auf, was vor 100 Jahren so war.
Genau, es ist ja wie mit Queer vielleicht oder auch mit Mad oder anderen Begriffen, die irgendwie emanzipatorisch gekapert werden, Begriffe, die eigentlich negativ konnotiert sind, die Personengruppen beschreiben, die irgendwie einer pädagogischen, psychologischen Spezialbehandlung zugeführt werden in speziellen Institutionen, dass die sozusagen selbst sprechen, aber diesen Begriff dann eben nutzen, um ihn kritisch zu drehen. Es ist, glaube ich, enorm wichtig. Es löst bestimmt nicht alle Probleme der Pädagogik. Ich bin ja Pädagoge und ich bin jetzt kein Historiker und auch kein Kulturwissenschaftler oder Kunsthistoriker. Deswegen finde ich es schon auch immer wichtig, bei dieser Kritik, die man mit Würz super sich vergegenwärtigen kann, also auch das, wogegen sich diese Kritik geht, nämlich genau gegen diese Haltung und das, was Würz geschrieben hat, könnte man sagen. Auf der anderen Seite wird Pädagogik niemals ohne sowas wie paternalistische Eingriffe in das Leben von Menschen auskommen, gerade wenn man an Menschen mit stärkeren kognitiven Schwierigkeiten denkt, kommt man aus diesem Problem nicht heraus, wenn man dann sagt, nothing about us without us, nichts über uns ohne uns. Da ist auf jeden Fall schwierig.
Welche Relevanz hat die Sammlung und hat die Geschichte von Würz in der Zeit, in den USA, ja, Inklusion und Diversität offen bekämpft werden? Und in der Deutschland immer noch Lichtjahre davon entfernt ist, die rechtlich verbindliche UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen.
Wird ja leider nicht nur in den USA bekämpft. Es gibt ja auch manche Parteiprogramme von Parteien, wo das auch drinsteht in Deutschland. Und dass Inklusion als Ideologieprojekt irgendwie abgelehnt wird. Naja, also man kann sich, glaube ich, ganz gut die Argumente, die heute teilweise gebracht werden, auch gegen Inklusion, gegen ein längeres gemeinsames Lernen. Das ist schon ganz interessant, wenn man sich anschaut, wie vor 100 Jahren darüber gesprochen wurde und dass diese Debatten schon mal geführt wurden und dass die Argumente doch sehr ähnlich sind und waren, zum Beispiel das Schonraumargument. Wir müssen Menschen mit Behinderung irgendwie einen Schonraum geben, einen Schonraum ermöglichen. Und dürfen sie nicht sozusagen einem Projekt opfern, wo sie vielleicht gar nicht die Bildungsangebote bekommen, die sie benötigen und so weiter. Also man kann daran lernen, dass die Argumente sich doch oft wiederholen. Also das Geschichte wiederholt sich nicht.
Das ist was die Fragwürdigen anderes. Vor allen Dingen.
Ja, die Fragwürdigen, genau. Und das ist ja auch manchmal so ein bisschen eine Erkenntnis, dass man sich manchmal fragt, okay, wo ist jetzt eigentlich der Fortschritt gewesen so in den letzten 100 Jahren in der Diskussion? Also ich glaube schon, dass er auf jeden Fall erkennbar ist. Aber die Argumente sind oft noch dieselben.
Der Entkrüppler. Die Behindertenbilder des Hans Würz. Ein Podcast zur Würz-Ausstellung im Humboldt-Forum im März 2025. Zu Gast und Ausstellungsvorbereitung Oliver Musenberg von der HU Berlin. Ausstellungsvorbereitung gemeinsam mit KollegInnen aus dem Projekt Images and Imagination of Impairment and Disability in the Hans Würz Collection. Co-Leiter Simon McCune. Und mit den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen Sebastian Pampuch und Carolina Hischi. Zusammen mit weiteren Mitarbeiterinnen aus dem Jelitschke-Institut und der Medizinhistorischen Nationalbibliothek in Prag. Ich bin Timo Grampes und sage danke fürs Hören und Sharen.